Ich glaube, ja, in die Richtung muss ich schauen. Ich möchte Sie jetzt zu Hause ansprechen und Ihnen ins Gewissen reden. Kommen Sie wieder in die Kirche. Wir haben es gerade vorhin gemerkt beim Singen. Wir könnten einen richtig kräftigen Gemeindegesang wieder vertragen und man hört Sie zu Hause nicht. Also, Sie sehen mir jetzt genau in die Augen und ich schaue Ihnen ins Gewissen. Und die anderen dürfen ruhig klatschen. Nun aber zu unserem Predigttext. Er steht in Johannes 21 ab Vers 15. Dort lesen wir, als sie nun das Mahl gehalten hatten, wir werden gleich hören, was für ein Mahl das war, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er ein zweites Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu Simon, folge mir nach. Wenn ich mit Gruppen nach Israel reise, dann achte ich immer genau darauf, dass wir den richtigen Moment erpassen, wo wir zu dieser Stelle gehen können. Dort sollen möglichst in dieser Zeit nicht andere Touristengruppen sein, sondern dieser Platz soll dann für die Gruppe reserviert sein, mit der ich unterwegs bin, weil er so wertvoll ist. Ein Zugang zum See Genezareth, der Anschauung ermöglicht, genau für diese Geschichte, weil sie eben so wertvoll ist und sich ins Gedächtnis gewissermaßen einbrennen soll. Verbunden mit der Frage, die Jesus doch dem Petrus gestellt hat und die er doch uns genauso stellt. Die Jünger waren vorher draußen auf dem See gewesen. Und dann kommt schon die erste Frage, die waren zu ihrem Alltag zurückgekehrt, kaum dass sie Zeugen der Auferstehung gewesen sind. Was machen die da eigentlich auf dem See? Die hätten doch längst ihr Bündel packen sollen, um Missionare zu werden. Es war doch jetzt eigentlich schon alles klar. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Da kann doch jetzt nichts bleiben wie bisher. Aber stattdessen paddeln die Jünger mit ihrem mickrigen Boot auf dem See herum und suchen kleine Fische. Noch sind sie nicht zu Menschenfischern geworden. Und ihnen ist bestimmt der Ausgang dieser unmittelbaren Vorgeschichte vor unserem Predigttext bekannt. Ihre Fischaktion war dann auch eine einzige Katastrophe. Ein völliger Fehlschlag. Nicht einen einzigen Fisch haben sie gefangen. Aber dann steht Jesus am Ufer und wartet auf sie. Werf die Netze auf der anderen Seite aus, sagte er. Und sie gehorchen, ohne gleich zu verstehen, wer ihnen da diesen Auftrag gegeben hat. Und man muss schon ganz schön verzweifelt sein, wenn man sich so von einem dahergelaufenen Fremden bestimmen lässt. Ich dachte mir, die verhalten sich wie ein unheilbar Kranker, der in seiner Verzweiflung nach dem letzten Strohhalm greift. Und dann überschlagen sich die Ereignisse. Das Boot ist voll. 153 Fische, heißt es dort. Natürlich eine Symbolzahl ist das, die wir gar nicht recht auflösen können. Auch wenn es viele Spekulationen darüber gibt. Aber dieser üppige Fischfang öffnet ihnen die Augen und sie erkennen Jesus. Er ist es. Er ist der Mann am Ufer, der auf sie wartet. Und er hat bereits ein Feuer angezündet, ein Essen zubereitet für sie. Und während das Feuer knistert und der herrliche Duft des gebratenen Fisches ihnen in die Nase steigt, sagt er ihnen: Kommt, denn es ist alles bereit. Sie merken sofort, welche Brücke geschlagen wird. Welche Brücke zum Abendmahl, zu dem anderen Essen, das er ihnen bereitet hat. Vor seinem Tod, vor der Auferstehung und jetzt wieder. Und dann verdichtet sich die Begegnung der Jünger mit dem auferstandenen Christus in eine Begegnung des einen mit ihm. Und ich lade sie ein, in diesen einen mal hineinzuhören. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Wie nennt Jesus mich? Wird er vielleicht gedacht haben. Simon? Ich kann mir vorstellen, warum. Vor einiger Zeit hat er mir noch den Namen Petrus verliehen. Fels, fest und stark wie ein Fels in der Brandung sollte ich sein, ein Felsenmann. Und ich war ja so stolz auf meinen Ehrentitel. Aber offensichtlich verdiene ich ihn gar nicht mehr und er nennt mich nicht mehr so. Kein Wunder, ich habe ihm ja auch keinen Grund dazu gegeben. Von wegen Fels, ich bin ein Krümel, ein Staubkorn, ein Versager. Petrus wird weiche Knie bekommen haben, als Jesus ihn so ansprach. Und er hatte plötzlich den Hof des Palastes des Kaiphas vor Augen, des Hohepriesters in Jerusalem. Und er dachte an das andere Kohlenfeuer, das dort gebrannt hatte. Nur dass dort die Sonne nicht aufgegangen war, noch war es dunkel, so wie es auch in ihm drin damals so dunkel war. Und jetzt spürte er, dass diese Dunkelheit immer noch nicht ganz ausgeräumt ist. Warum haben sie auch damals immer wieder nachgebohrt, diese Mägde und die Knechte des hohen Priesters? Warum haben sie ihn nicht einfach in Ruhe gelassen? Und er war damals am Feuer eingeknickt wie ein dürrer Ast, den man zerbricht und in die Flammen wirft. Petrus wird dort am Seeufer in diesem Moment, als Jesus ihn so ansprach, wohl kaum den Blick gehoben haben. Wahrscheinlich hat er noch in diesem Moment hinuntergeschaut in das Feuer. Er wollte diesem Blick Jesu nicht noch einmal begegnen. So wie in Jerusalem, als sie Jesus dann an ihm vorbeigeführt hatten. Und er fragt ihn jetzt, Und der fragt ihn jetzt, ob er ihn lieber hätte als die anderen. Vor wenigen Wochen noch hätte er aus ganzem Herzen Ja gesagt, aber jetzt, er weiß es nicht mehr. Aber eines weiß er, lieb hat er ihn noch. Und das ist ihm bewusst. Und so antwortet Simon: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus daraufhin sagt: Weide meine Lämmer. Petrus hat wohl zunächst gar keine Ahnung, was Jesus damit meint. Sind es jetzt die anderen 6 Jünger, die mit ihm da am Feuer sitzen und ihn jetzt gerade anschauen? Oder sind es auch die übrigen, die gerade nicht da sind? Und während er noch drüber grübelt und fragend zu Jesus herüberschaut, merkt er, wie Jesus wieder seinen Blick auf ihn richtet. Es ist, als ob Jesus ihn jetzt nicht nur von außen ansieht, sondern in ihn hineinsieht. Und Jesus fragt ihn: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Das zweite Mal dieselbe Frage. So wie er auch damals hintereinander gefragt wurde: Gehörst du nicht auch zu denen, die ihn lieb haben, die zu ihm gehören? Fast kommt er sich wieder vor, wie damals an dem anderen Kohlenfeuer vor dem Haus des Kaiphas. Er fühlt sich wie aufgespießt von dieser zweiten Frage. Aber Simon spürt, jetzt kommt es drauf an. Was ich jetzt sage, ist entscheidend. Und deshalb holt er tief Luft und sagt noch einmal, diesmal mit fester Stimme, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und wieder antwortet Jesus mit einem Auftrag. Weide meine Schafe. Und da sieht Simon sie auf einmal, die Menschenmenge, die damals an den Hängen am Ufer des See Genezareths auf sie gewartet hatte. So hilflos hatten sie ausgesehen, wie eine orientierungslose Schafherde ohne Hirten. Haltlos, hungrig waren sie auch, aber nicht nur nach Essen, sondern auch nach Gottes Wort. Und als sie damals die Leute so gesehen hatten, ohne jede Richtung und Führung, da war ihnen das alte Wort des Propheten Micha in den Sinn gekommen. Ich sah ganz Israel zerstreut auf den Bergen, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und Jesus war damals richtig erschüttert über das, was er sah. Er hatte zu ihnen gesagt, die Ernte ist so groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und er hatte dann eine lange Predigt gehalten, um den Menschen Nahrung zu geben mit Gottes Wort. Und Simon hat jetzt begriffen, darum geht es. Jesus wollte von ihm, dass jetzt er den Menschen Gottes Wort weitersagt. Aber während Simon jetzt anfängt zu begreifen, was Jesus da sagt, was seine Aufgabe ist, die er von ihm bekommt, da schaut Jesus ihn ein drittes Mal an. Und ein drittes Mal hört er, wie Jesus ihn fragt, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Das Johannesevangelium schreibt an dieser Stelle, dass Simon traurig aussieht. Früher dachte ich, er sei traurig, weil Jesus ihn ein drittes Mal fragt. Reicht das denn nicht, es zweimal zu sagen? Glaubt ihm Jesus denn nicht? Wieder ihn womöglich vorführen vor den anderen Jüngern? Aber ich denke, nein, Simon ist nicht traurig über Jesus, sondern er ist traurig über sich selbst. Im griechischen Text wird das deutlich. Er ist erschüttert. Da ist etwas in ihm zerbrochen, nämlich sein letztes bisschen Stolz auf seine Liebe zu Jesus. Auf einmal sieht er sich so, wie Jesus ihn sieht. Er schaut in sein eigenes Herz hinein, so wie Jesus hineinschaut und merkt, dass vollmundige Bekenntnisse von ihm nicht angebracht sind. Genauso wenig wie das Bekenntnis, das er ja vor wenigen Wochen vorher bei der Abendmahlsfeier abgelegt hat. Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Petrus sieht, wie klein die Flamme seiner Liebe im Vergleich zu der Dunkelheit in ihm drin ist, die diese Flamme förmlich verschlucken kann. Wie wenig ist wirklich da im Vergleich zur Schuld, die er auf sich geladen hat und auch im Vergleich zu seinem Unvermögen. Er ist jetzt nicht mehr der Mann, der mit großen Versprechungen und guten Vorsätzen daherkommen kann. Das zieht nicht mehr. Und er wird als Simon gefragt, nicht als Petrus. Es geht um ihn als Person, um ihn selbst, eben noch nicht um die Rolle, die Jesus ihm zugewiesen hat. Er ist jetzt nicht der Sprecher der Jünger, nicht der Fels, sondern gewissermaßen das Kind, Simon, Sohn des Johannes. Er soll gar nicht erst jetzt anfangen, innerlich aufzuzählen, was er alles schon erreicht hat, welche wichtigen Aufgaben er bereits unter den Jüngern wahrgenommen hat. Was zählt, ist jetzt er nur noch als Mensch. Wir wissen alle, aus Petrus wurde später der Papst, nach katholischer Lesart. Aber Jesus fragt Simon, so wie er auch den Papst im Stillen gar nicht als Papst, sondern wie sie eben hießen, als Karol oder als Josef oder als Jorge Mario anspricht. Jorge Mario, hast du mich lieb? Petrus war von dieser Begegnung mit Jesus zerknirscht und enttäuscht über sein eigenes inkonsequentes Verhalten. Aber jetzt bei der dritten Frage wird ihm klar geworden sein, dass er auch über seinen Glauben erschüttert sein soll, ihm nicht trauen kann. Genauso wenig wie wir unserer Glaubensstärke trauen können. Und Jesus sagt deshalb eher flüsternd, Herr, du weißt alle Dinge, du kennst mich, ich kann dir doch nichts vormachen, ich brauche dir auch nichts mehr vorzumachen. Du weißt, wie wackelig und mickrig mein Glaube zu dir und meine Liebe zu dir ist. Und du weißt, was ich damit meine, wenn ich nun nicht als Darstellung meiner Frömmigkeit, sondern nur als ehrliche Antwort flüstere, ja, ich habe dich lieb. Und als ihm Jesus jetzt zum dritten Mal sagt, weide meine Schafe, da ist Simon bereit und er nimmt den Auftrag entgegen, jetzt als geistlich gereifter Mensch. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann. Nicht aus eigener Kraft, nicht aus eigener Charakterstärke, nicht aufgrund meiner Frömmigkeitskultur, die ich mir im Laufe der Jahre angeeignet habe. Sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen. Er hat mich mit seinen Gaben erleuchtet. Er hat mich im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Gleich wie er die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammelt, erleuchtet, heiligt und bei Jesus Christus erhält, im rechten, einigen Glauben. So hat es Luther ausgedrückt, um uns deutlich zu machen, was eigentlich Heiliger Geist bedeutet. Heiliger Geist heißt, Gott wirkt in uns den Glauben und er hält in uns den Glauben. Er kümmert sich um unseren Glauben. Und wenn er es nicht tun würde, würde er in sich zusammenfallen wie ein Kartenhaus. Petrus würde das Gleiche vielleicht so ausdrücken. Ich liebe den Herrn Jesus Christus. Ich liebe ihn. Ihn, der an mir festhält, obwohl ich ein Versager bin. Und ich habe aufgehört, meine eigene Liebe zu lieben. Ich habe aufgehört, stolz zu sein auf meine Frömmigkeit. Ich liebe den, der mich lieb hat, selbst wenn meine Liebe versagt. Und Jesus sagte zu ihnen das, was er schon vielen gesagt hat. Am Schluss, folge mir nach. So als würde er dort am Seeufer bei den Fischnetzen nach dem großen Fang nochmals ganz von vorne mit Simon beginnen und ihn in die Nachfolge rufen. Es ist der gleiche Satz, den Jesus ihm auch als erstes gesagt hatte. Damals, vor Jahren. Und das tut Simon dann auch, er folgt ihm nach. Und wie Jesus von der Liebe Gottes und der Vergebung der Sünden gepredigt hat, so tut es nun Simon Petrus. Und wie Jesus durch sein Wort Menschen zu Gott gebracht hat, so finden Menschen nun auch durch Simons Worte zu Gott. Sie ändern ihr Leben und schenken es Christus. Petrus wird zum großartigen Zeugen des Evangeliums. Vielleicht, weil kaum einer besser vermitteln konnte, was es heißt, mit Gott versöhnt zu sein. Und ich möchte schließen mit einem Gedanken, der sich ja geradezu aufdrängt, wenn man am Ufer des See Genezareth dort steht. Dort, wo einst der Fremde stand, der den Fischern an einem Kohlenfeuer ein einfaches Mahl zubereitet hat. Die Frage, der man sich dort stellen muss, heißt, wie hätte ich denn reagiert, wenn er mich gefragt hätte, hast du mich lieb? Und ich bin sicher, er fragt uns bis heute. Amen.